Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und dass dein Wort auch heute und das nächste Jahr ganz aktuell ist, dass es zu uns sprechen möchte. Herr, dein Wort ist so, ja, so kostbar, es sind so viele Schätze drin. Herr, und wir tun wirklich gut dran, wenn wir auf dein Wort hören, wenn wir uns von deinem Wort belehren lassen, ermutigen lassen, den Weg zeigen lassen. Herr, in deinem Wort ist alle Weisheit, ist Kraft. Herr, du wirkst durch dein Wort, du hast durch dein Wort alles aus dem Nichtvorhandenen, hast du uns in die Entstehung gerufen. Herr, dein Wort ist wirklich wirksam und lebendig. Und so bitte ich dich, dass auch heute unter uns jetzt dein Wort wirkt, dass wir es aufnehmen, dass es Frucht bringt in unserem Herzen, in unserem Leben. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Ja, das Wort Gottes ist ja voller Geschichten. Einige davon sind Gleichnisse und viele, viele sind wahre Geschichten. Und heute zum Übergang vom Alten zum Neuen Jahr möchte ich euch auch eine Geschichte, eine wahre Geschichte weitergeben, die wir in der Bibel finden. Die Situation ist, 2 Jahre und 2 Monate nach dem Auszug aus Ägypten vom Volk Israel hat Gott sein Volk zum Berg Sinai geführt und hat dort einen Bund mit ihm geschlossen. Und hat gesagt, ich biete euch den Bund an, wenn ihr in mich als Gott haben wollt, dann gebe ich euch jetzt meine Weisungen, wie ihr leben sollt. Und wenn ihr da einstimmt, dann werde ich euer Gott sein und ich werde euch ein Land geben, das ich schon vorbereitet habe auf euch. Ein wunderbares Land, wo Milch und Honig fließt und dort werdet ihr Überfluss haben und ich werde euer Gott sein und werde euch Frieden geben und kein Feind wird euch irgendwas anhaben können, weil ich der Allmächtige bei euch und unter euch bin. Und das Volk hat gedacht, ja, das ist ein guter Bund, das wollen wir tun. Und da haben Gott ja gesagt, das wollen wir. Und dann sind sie eben in die Wüste weitergezogen. Und dann lesen wir, was denn weiter geschehen ist. Ich lese von 4. Mose 13. Ein paar Verse lasse ich aus, wo es nur um die Namen geht. Die Namen sind zwar auch wichtig in der Bibel, aber es führt jetzt, glaube ich, jetzt einfach zu weit und das ist jetzt auch nicht der Schwerpunkt. Ich lese also 4. Mose 13. Ihr könnt einfach mal zuhören und das Wort auf euch wirken lassen. Jahwe sagte zu Mose, du kannst einige Männer losschicken, die das Land Kanaan erkunden sollen, das ich den Israeliten geben will. Nimm dazu aus jedem Stamm je einen der führenden Männer. Da schickte Mose die Männer von der Wüste Paran aus los, wie Jahwe es ihm erlaubt hatte. Sie alle waren Führer unter den Israeliten. Dann kommen eben einige Namen und dann geht es weiter, Vers 17. Als Mose sie losschickte, sagte er zu ihnen, nehmt den Weg durch den Negev und steigt dann auf das Gebirge. Seht euch das Land und die Menschen dort genau an. Findet heraus, ob sie stark oder schwach, wenig oder zahlreich sind, ob das Land gut oder schlecht ist. Achtet darauf, ob sie in offenen Siedlungen wohnen oder in befestigten Städten. Seht, ob das Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt. Fasst Mut und bringt Proben von den Früchten des Landes mit. Es war gerade die Jahreszeit, in der die ersten Trauben reif werden. So zogen sie hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis Rehob bei Lebohamat. Das ist also ganz im Süden bis oben Richtung Damaskus. Das ganze Land Kanaan haben sie da durchzogen. Sie zogen durch den Negev und kamen nach Hebron. Dort wohnten Ahiman, Sheshai und Talmai, die Nachkommen Anaks. Die Stadt Hebron war noch vor Zoan in Ägypten gegründet worden. Als die Männer schließlich ins Traubental kamen, schnitten sie eine Weinranke mit einer Traube ab und trugen sie an einer Stange, auch Granatäpfel und Feigen nahmen sie mit. Das Tal bekam erst später den Namen Wadi Eschkol, Traubental, weil die Israeliten dort eine Traube abgeschnitten hatten. 40 Tage lang hatten sie das Land erkundet und kehrten dann zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinschaft Israels nach Kadesh in der Wüste Paran zurück. Sie erstatteten ihnen Bericht und zeigten die mitgebrachten Früchte. Sie berichteten Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings ist das Volk, das dort wohnt, stark und seine Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Söhne Anaks dort gesehen. Im Negev wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter und Amoriter, am Meer und in der Jordanebene die Kanaaniter. Also muss wissen, die Anaks, das waren eben Riesen. Kaleb beschwichtigte das Volk, das über Mose aufgebracht war. Er sagte: Wir werden ihn aufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir können es sehr wohl erobern. Aber die anderen Kundschafter sagten: Wir können es nicht. Das Volk im Land ist stärker als wir. Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. Dieses Land verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Leute, die wir gesehen haben, sind sehr groß. Besonders die Nachkommen Anaks, die Gewaltigen. Ihnen gegenüber kamen wir uns vor wie Heuschrecken. Und so haben sie uns auch angesehen. Das ist also Kapitel 13. Wir lesen daraus. Sie berichten etwas, was wahr ist. Beide berichten etwas, was wahr ist. Es ist die Realität. Das Land ist übergeflossen von Milch und Honig. Das heißt ja ausdrücklich nicht von Wasser und Gerste. Davon kann ein Mensch auch leben. Gerste ist so das Brot gewesen für die arme Bevölkerung. Wenn man Wasser und Gerste hat, kann man gut leben. Aber Gott hat nicht nur Wasser und Gerste gegeben, sondern Honig und Milch. Und Milch ist sehr kostbar und Honig ist äußerst kostbar. Also Gott hat wirklich das Beste gegeben. Und diese Traube, also eine Traube ist ja das ein Stück, was an einem Weinstock hängt. Die Traube war so groß, dass sie es zu zweit an der Stange tragen mussten. Also so ein riesen schweres Gebilde war das. Da können wir uns vorstellen, also wie Gott das hier schon vorbereitet hat für sie, welchen Überfluss er da für sein Volk vorgehabt hat. Das ist die eine Seite der Realität. Die andere Seite ist natürlich schon, da haben die Kundschafter richtig, die Städte sind befestigt, die sind schon alt, die Städte. Es gab dort 29 Städte im Negev. Das lesen wir nachher, wie das Land verteilt wurde. Es sind 29 Städte genannt. Und eben, die sind befestigt. Und das sind Riesen. Auch das war die Realität. Das ist wahr. Die haben sich nicht irgendwas ausgedacht, die Kundschafter. Das war so. Und da gibt es auch archäologische Zeugnisse dafür, dass da wirklich Riesen gewohnt haben. Mit sechs, die Hände hatten zum Teil sechs Finger jeweils und die Füße sechs Zehen. Also es waren außergewöhnlich große Menschen. Das ist die Realität. Und jetzt, was machen wir damit? Die einen haben, sage ich mal, eine Heuschreckenperspektive. Sie haben gesagt, wir sind uns vorgekommen wie Heuschrecken. Und die Riesen haben uns auch so angesehen, auch diese Kleinen da. Heuschreckenperspektive. Ich sehe mich klein und sehe die Großen. Das waren die 10 Kundschafter. Zwei andere, die hatten eine Erobererperspektive. Die haben gesagt, wir können das Land erobern. Das kommt nur darauf an, was wir anschauen. Wie sehe ich mich, wie sehe ich die Realität? Beides ist möglich. Und dann müssen wir weiterlesen in Kapitel 14. Also die sagen, die haben uns wie Heuschrecken angesehen. Da fing die ganze Volksgemeinschaft an, laut zu schreien. Und sie weinten die ganze Nacht. Alle Israeliten beklagten sich über Mose und Aaron. Und die ganze Menge sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder hier in der Wüste. Wozu bringt uns Jahwe in dieses Land? Sollen wir jetzt im Kampf umkommen? Sollen unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Schon sagten einige zueinander, lasst uns einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Da warfen sich Mose und Aaron vor den Augen der ganzen Versammlung der Israeliten nieder, das Gesicht auf dem Boden. Wir sehen da, es gibt also eine Gruppe, das war in diesem Fall die große Mehrheit, die haben sich dazu entschieden, wir wählen die Perspektive der Heuschrecken. Wir sind Heuschrecken. Wir wollen nicht weiter. Wir wollen das Land nicht erobern, weil wir sind zu schwach dafür. Die Riesen sind zu groß für uns. Wir wollen lieber wieder zurückkehren. Das ist die eine Perspektive, die haben sie gewählt, ausdrücklich, eindeutig. Und das war die große Mehrheit. Dann Vers 6 bis 9 lesen wir, doch Josua ben Nun und Kaleb ben Jefune vor den Kundschaftern rissen entsetzt ihre Obergewänder ein und sagten der ganzen Menge der Israeliten, Das Land, das wir erkundet haben, ist sehr, sehr gut. Wenn Jahwe Gefallen an uns hat, wird er uns dieses Land bringen, in dieses Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Lehnt euch doch nicht gegen uns auf und habt doch keine Angst vor dem Volk dieses Landes. Wir werden sie verschlingen wie Brot, denn ihr Schutz ist von ihnen gewichen und Jahwe ist mit uns. Fürchtet euch doch nicht vor ihnen. Das ist die andere Möglichkeit. Es ist eine Wahl, welche Perspektive man nimmt. Eben die Heuschreckenperspektive oder, wie die beiden, die Erobererperspektive. Wir erobern dieses Land, weil Jahwe mit uns ist. Jahwe ist der Allmächtige. Das ist das Vertrauen, das wir auf ihn gesetzt haben. Und das ist eben einfach eine Möglichkeit oder eine Notwendigkeit, wie ich mich entscheide. Dann geht es jetzt sehr traurig weiter. Ab Vers 10. Schon sprach die ganze Menge davon, sie zu steinigen. Da erschien die Herrlichkeit Jahwes allen Israeliten am Offenbarungszelt. Jahwe sagte zu Mose, wie lange will ich mich dieses Volk noch verachten? Wie lange noch wollen sie mir nicht glauben, obwohl ich ihnen so viele Zeichen meiner Macht und meiner Fürsorge gab? Ich will sie mit der Pest schlagen und beseitigen. Aber dich werde ich zu einem Volk machen, größer und stärker als sie. Doch Mose sagte zu Jahwe, aber das werden die Ägypter hören, denn aus ihrer Mitte hast du dieses Volk durch deine Kraft herausgeführt. Und sie werden zu den Bewohnern dieses Landes sagen, sie hätten gehört, dass du, Jahwe, bei diesem Volk bist, dass du ihnen Auge in Auge erscheinst, dass deine Wolke über ihnen steht und du in einer Wolkensäule vor ihnen hergehst bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Wenn du nun dieses Volk auf einen Schlag tötest, werden die Völker, die von deinen Taten gehört haben, sagen, weil Jahwe dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen mit Eid zugesichert hatte, schlachtete er sie in der Wüste ab. Gerade jetzt möge die Kraft Jahwe sich als groß erweisen, wie du gesagt hast. Jahwe ist sehr geduldig und gnädig. Er vergibt Schuld und Vergehen, lässt aber keineswegs ungestraft. Die Schuld der Väter sucht an den Söhnen heim bis zur dritten und vierten Generation. Vergib doch die Schuld dieses Volkes, wie es deiner großen Gnade entspricht und wie du diesem Volk von Ägypten an bis hierher immer wieder vergeben hast. Da sagte Jahwe, ich vergebe nach deinem Wort. Aber so gewiss ich lebe und die ganze Erde von der Herrlichkeit Jahwes erfüllt werden wird, alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Wunderzeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste tat und die mich nun zehnmal auf die Probe gestellt und nicht auf mich gehört haben, sie werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren unter Eid zugesagt habe. Alle, die mich verachten, werden es nicht sehen. Aber meinen Diener Kaleb, in dem ein anderer Geist war und der treu zu mir gehalten hat, ihn werde ich in das Land bringen, das er schon betreten hat, und seine Nachkommen werden es in Besitz nehmen, während die Amalekiter und die Kanaaniter in der Ebene wohnen bleiben. Brecht also morgen auf und zieht durch die Wüste in Richtung Schilfmeer. Jahwe sagte zu Mose und Aaron, wie lange soll es mit dem Murren dieser bösen Versammlung von Israeliten noch weitergehen? Ich habe wohl gehört, wie sie gegen mich murren. Sagt zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Jahwe, ich werde genau das mit euch machen, was ihr vor mir gesagt habt. In dieser Wüste werden eure Leichen zerfallen. Das betrifft alle wehrfähigen Männer, die 20 Jahre und älter sind. Und es geschieht, weil ihr gegen mich gemurrt habt. Niemals werdet ihr in das Land kommen, das ich euch mit Eid zugesichert habe. Ausgenommen sind nur Kaleb ben Jefune und Josua ben Nun. Aber eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie würden zur Beute werden, sie werde ich hineinbringen. Sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verschmäht habt. Doch eure Leichen werden hier in der Wüste zerfallen. Und eure Kinder werden 40 Jahre lang in der Wüste Hirten sein und eure Hurereien tragen müssen, bis eure Leichen in der Wüste vollzählig sind. Nach der Zahl der Tage, die ihr das Land erkundet habt, werdet ihr nun 40 Jahre für jeden Tag ein Jahr eure Schuld tragen müssen. Ihr sollt merken, wie es ist, wenn ich mich abwende. Ich, Jahwe, habe es gesagt. Das werde ich dieser ganzen bösen Gemeinschaft antun, die sich gegen mich zusammengerottet hat. Hier in dieser Wüste werden sie umkommen, hier sollen sie sterben. Die Männer, die Mose geschickt hatte, um das Land zu erkunden, und die nach ihrer Rückkehr die ganze Menge davon gebracht hatte, gegen ihn aufzubegehren, indem sie ein böses Gerücht über das Land verbreiteten, diese Männer starben auf einen Schlag vor Jahwe. Von den Kundschaftern blieben nur Josua, Ben-Nun und Kaleb, Ben-Jefunne am Leben. Mose brachte allen Israeliten die Antwort Jahwes und das Volk trauerte sehr. Also wir sehen hier, die Wahl der Perspektive, die ich einnehme, die hat große Folgen. Hier für das Volk Israel hat sie wirklich dramatische Folgen gehabt. Also alle, die das zurückgewiesen haben, die nicht auf Gott vertraut haben, mussten umkommen, außer den Kindern, die ja noch nicht sich entscheiden konnten. Hat keiner das weisende Erbe in Anspruch nehmen dürfen. Einfach weil sie missachtet haben, was Gott schon alles in großen Wundern getan hat. Wie er sie aus Ägypten herausgeführt hat, die Plagen in Ägypten selber, wie er sie durch das Meer geführt hat, wie er sie schon 2 Jahre in der Wüste ernährt hat. All das haben sie missachtet und haben gesagt, ja, aber die Riesen sind doch größer als Gott. Die Folge ist, wenn wir diese Perspektive einnehmen, der Heuschrecken, dann geschieht das, dass Gott uns wirklich unserem Glauben auch überlässt. Wenn ich glaube, Gott ist zu schwach, dann geschehe mir nach meinem Glauben. Dann zieht er sich von mir zurück. Aber die andere Perspektive des Eroberers ist eben, ich glaube, dass Gott größer ist als all diese Riesen, die ich da vor mir sehe. Dann wird Gott mit mir sein und wird mich ein Eroberer sein lassen, eben das gute Land einzunehmen. Was hat das jetzt mit hier zu tun, in Südtirol, heute? Ist es nur eine Geschichte aus einer alten Zeit, zum anderen Ort? Wir lesen in der Heiligen Schrift immer wieder, dass das, was uns berichtet ist, für uns auch, die wir jetzt leben, berichtet ist. Dass es uns dienen soll, als Anschauungsmaterial für unser Leben heute. Und so sehe ich das, wenn wir jetzt mal unsere Kundschaft hinausschicken, das neue Jahr 2020, was werden sie uns berichten von dem neuen Jahr? Die Realität, meine ich, ist, Milch und Honig ist da. Gott hat uns Milch und Honig für uns vorgesehen. Johannes 10,10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Also nicht nur Wasser und Gerste, sondern Milch und Honig. Hat Jesus zugesagt. Er möchte, dass wir Leben in Überfluss haben. Und was ich jetzt sage, ist in erster Linie für die Gemeinde, aber natürlich auch für jeden Einzelnen betrifft das. Und Jesus sagt auch, Johannes 15,16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Also das ist das, was Gott für uns vorgesehen hat in diesem neuen Jahr 2020. Wir sollen Leben im Überfluss haben, als Gemeinde und als Einzelne. Und wir sollen Frucht bringen dürfen, als Gemeinde und als Einzelne. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich genauso da. Es gibt diese Riesen. Paulus schreibt in Epheser 6,12, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Und der Petrus schreibt in seinem ersten Brief, seid nüchtern und wachsam, euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Also es gibt wirklich diese Riesen, der Teufel mit seinen Dämonen sind sehr, sehr, sehr mächtig, sehr hinterlistig, Lügner. Und wir haben es mit dem zu tun. Es ist auch Realität. Und der Teufel hat uns im Visier. Wenn jemand mit Jesus leben will, das ist sein Todfeind. Weil er möchte nicht, dass Jesus, dass Gott die Ehre hat. Und jeden Menschen, der dazu dient, dass Gott Ehre bekommt, den will er beseitigen. Den will er hindern mit allen seinen Mitteln. Das sind die Riesen, die wir auch haben. Auch im neuen Jahr ganz sicher. Und ja, der Teufel kämpft natürlich auch gegen Gott und seine gute Ordnung. Auch in der Natur, in unserem Zusammenleben, Zusammenleben von Völkern. Überall möchte der Teufel Zerstörung bringen. Das sind die Riesen, mit denen wir es zu tun haben. Kann sein, dass wir nächstes Jahr wieder mit Krankheit zu tun haben, in unserer Gemeinde oder persönlich. Dass wir mit Todesfällen zu tun haben. Kann sein, dass der Teufel versucht, uns gegeneinander aufzubringen, Streit zu bringen, Uneinigkeit zu bringen. Es kann sein, dass er uns Zweifel ins Herz geben will. kann auch sein, dass er Menschen aufbringt, die gegen uns sich erheben, dass einfach von außen Widerstand kommt. Im persönlichen Bereich, dass Menschen mich jetzt schlecht machen wollen, weil ich Christ bin, bei der Arbeit oder sonst irgendwo, und dass ich gemobbt werde. Das sind alles Dinge, die geschehen können. Das ist die Realität. Die müssen wir genauso sehen. Aber trotzdem, wir sind jetzt aufgerufen, welche Perspektive nehmen wir als Gemeinde ein oder du als Einzelner? Nehmen wir die Heuschreckenperspektive ein oder die Eroberer-Perspektive? Das ist eine Entscheidung. Und das muss man sich gut entscheiden, weil wenn man die Eroberer-Perspektive einnimmt, dann weiß man, ich habe zu kämpfen. Es wird schwierig. Das hat Gott uns ganz klar gesagt. Einfacher, bequemer ist die Heuschreckenperspektive. Ich bin klein, ich ziehe mich zurück, ich bin unscheinbar, niemand sieht mich. Dann haben wir ein leichtes Leben. Dann können wir uns schön hier versammeln und schön singen und beten, schöne Worte hören. Niemand wird sich um uns kümmern. Die Möglichkeit haben wir als Gemeinde. Die Möglichkeit habt ihr als Einzelne. Ich bin Christ, aber ich bin es für mich. Das ist mein Privatleben. Ich brauche das doch niemand weiter zu sagen. Ich lebe meinen guten Glauben und ich bin ein guter Mensch. Und die Menschen werden schon auf mich zukommen und fragen, warum bist du so ein guter Mensch? Ich sage, das ist die Heuschreckenperspektive. Also wir dürfen uns entscheiden. Was wollen wir? Wohin wollen wir gehen? Und ich glaube, das ist gut, wenn wir das bewusst diese Entscheidung treffen, vielleicht auch gerade jetzt so im Übergang zum neuen Jahr. Was hilft uns jetzt so bei der Entscheidung? Was hilft uns, diese Eroberperspektive einzunehmen? Weil ich hoffe, dass wir das alle wollen. Was hilft uns, dass wir jetzt nicht auf die Riesen schauen, sondern wirklich auf Gott schauen? Hier im Text war das so beschrieben, Gott sagt, schau doch auf das, was ich schon alles gemacht habe. Ihr habt mich doch schon so oft erlebt, wie ich euch herausgeführt habe, wie ich euch versorgt habe. Schaut doch darauf. Und schaut, was ich euch versprochen habe. Hier habt ihr das, hier die Kundschaft habe ich ja schon gezeigt, dass da wirklich diese Frucht da ist. Mein Versprechen sind keine leeren Worte. Ihr habt hier schon einen kleinen Teil hier in der Hand. Ihr seht diese riesen Traube, die da gebracht haben, zu zweit. Was hilft uns da? Ich dachte, es hilft uns wirklich auch als Gemeinde oder als Einzelne, wenn wir einfach mal zurückschauen. Das haben wir vorhin etwas getan. Was hat Gott schon getan, auch im letzten Jahr? Das könnt ihr auch für euch privat nochmal machen. Was hat Gott eigentlich in eurem Leben schon im letzten Jahr an Verheißungen erfüllt? Was hat er euch in Verheißung gegeben? Wo hat er euch gezeigt, ich bin da, ich trage dich, ich gebe dir Kraft? Dass man das nochmal sich erinnert und dass wir uns dann erinnern, welche Verheißungen hat Gott uns gegeben? Und das machen wir jetzt gerade mal ein bisschen zusammen. Überlegt euch mal, welche Verheißungen haben wir? Die Marilena hat so eine schöne Schrift. Wie schreibt das denn? Welche Verheißungen haben wir von Gott? Allgemein, aber jetzt auch für das neue Jahr.
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Zeit.
Genau. Ich bin bei euch. Könnt ihr mal überlegen, welche Verheißungen haben wir noch? Gedanken des Friedens und der Hoffnung.
Ich habe euch erwählt, dass ihr Frucht bringt.
Ewige Wohnung.
Gesetz, dass ihr Frucht bringt.
Frucht bringen. Moment, gleich. Der Hirte. Also Schutz Gottes. Schutz. Stichwort vielleicht. Was ich noch erwähnen möchte, Jesus sagt, die Pforten der Höllen sollen meine Gemeinde nicht überwinden. Das dürfen wir uns als Gemeinde auch groß, dick hinter die Ohren schreiben. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Egal was ist, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, Römer 8. Und ganz wichtig, er hat uns den Heiligen Geist verheißen. Den Geist der Kraft, der Weisheit, des Mutes. Wenn wir uns das anschauen, wie gesagt, ist nur ein kleiner Auswahl. Vielen Dank, Marlene. Nehmt euch das mit ins neue Jahr, diese Verheißung Gottes. Dass wir wirklich in unser Herz hineingehen. Eben, ich bin bei euch jeden Tag, jede Minute, jeden Moment ist er bei uns als Gemeinde und einzeln. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, egal wie groß die Riesen sind, egal wie der Teufel sich anstellt, was für ein Zinnober da aufführt. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor ihm. Gedanken des Friedens und der Hoffnung hat er für uns. Und seine Gedanken, die werden auch Wahrheit. Das sind keine Träume. Er hat Hoffnung. Er hat den Frieden für uns. Wir haben die ewige Wohnung, wir haben das große Ziel, wo wir hingehen. Ich habe euch erwählt. Es ist nicht, dass wir sagen, ja, ja, wir sind ja wer, sondern er hat uns erwählt, trotz unserer Schwachheit, trotz unserem kleinen Glaube. Er hat uns erwählt, das heißt, er hat uns herausgenommen, er will mit uns etwas machen. Nicht, weil wir besonders groß werden. Das Volk Israel hat er herausgenommen, hat er ausdrücklich gesagt, ihr seid das kleinste Volk. Bildet euch nichts darauf ein, ihr seid das kleinste, das mickrigste Volk. Ich habe euch erwählt und habe euch zum Haupt der Nation gesetzt. Wenn wir noch so mickrig sind, wenn er uns erwählt hat, dann heißt es, er will mit uns etwas machen. Mit jedem von euch, mit uns als Gemeinde. Frucht bringen. Er hat uns erwählt, dass wir Frucht bringen. Wenn wir in ihm bleiben, sagt er, dann bringt er Frucht. Viel Frucht, Frucht, die Ewigkeitswert hat. Das ist eine Verheißung. Wir brauchen nur in ihm zu bleiben, dann werden wir Frucht bringen. Als Gemeinde und jeder von euch. Nehmt euch das wirklich zu Herzen. Er ist der Hirte, der auf der einen Seite, der uns vorangeht, der uns den Weg zeigt, auf der anderen Seite der Hirte, der uns eben auch beschützt und der Hirte, der uns versorgt. All das ist in diesem wunderschönen Psalm 23 auch beschrieben. Er ist die Hirte für jeden, er ist die Hirte für uns Gemeinde. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Auch wenn wir jetzt noch mehr Ausgaben haben nächstes Jahr wegen diesen Feuerschutzbestimmungen. Er versorgt uns, wenn wir mit ihm gehen. Und er zeigt uns, wie können wir Licht sein, wie können wir Frucht bringen, wie können wir Salz sein. Er ist die gute Hirte. Und er beschützt uns auch eben vor diesem Feind da, vor diesen himmlischen Mächten. Wiedergöttlichen Mächten. Neue Kraft. Er hat uns versprochen, er gibt uns die Kraft, die wir nicht haben. Er gibt uns die Kraft, für all das zu tun, was er für uns vorgesehen hat. Also wenn, so wie jetzt der Mose, als er berufen wurde, hat auch gesagt, ja, ich kann ja nicht reden und ich bin doch nichts. Gott hat gesagt, darauf kommt es gar nicht an, was du jetzt von dir hältst. Ich gebe dir Kraft, oder? Ich gebe dir den Aaron noch zur Unterstützung. Auf jeden Fall sorge ich dafür, dass du das Werk, was ich dir gegeben habe, dass du es auch tun kannst. Und so kann Gott auch uns die Unterstützung geben, da wo wir aus eigener Kraft nicht das tun können, was er mit uns oder durch uns tun will. Eben alles muss uns zum Besten dienen. Auch aller Widerstand, heißt es so, Gott spottet über diese Mächte, die gegen ihn aufstehen. Weil er kann aus allem, aus den schlimmsten Dingen vom Satan macht er noch was Gutes draus. Alle Dinge auch uns zum Guten dienen. Egal wie schwer der Widerstand ist, Gott macht was Gutes draus, solange wir an ihm dranbleiben. Wenn wir natürlich dann wieder Angst kriegen und die Heuschreckenperspektive einnehmen, dann haben wir verloren. Ich bin das Licht, ihr seid das Licht. Wir dürfen Licht sein. Wenn Jesus in uns ist, bei uns ist, dann werden wir Licht sein. Dann werdet ihr Licht sein in eurem Umfeld, dann werden wir als Gemeinde Licht sein für unsere Umgebung hier, so wie es der Daniel vom Lichtberg erzählt hat. Und eben Schutz Gottes, er beschützt uns. Eben der Teufel ist eine Realität, aber Gott ist eine größere Realität. Und eben der Heilige Geist, den hat er uns gegeben. Und der Heilige Geist ist eben, wird ja viel beschrieben, Geist der Weisheit, Geist der Kraft, Geist des Freimutes, Geist der Erkenntnis. All das ist uns gegeben mit dem Heiligen Geist. Jedem Gläubigen und uns als Gemeinde natürlich auch. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist uns auf ihn einlassen, wenn wir ihn nicht dämpfen, wenn wir ihn nicht zurückweisen, dann kann Gott durch seinen Geist Großes mit uns und durch uns tun. Und so möchte ich euch das einfach mitgeben und uns als Gemeinde wirklich denken wir dran, was Gott uns verheißen hat. Denken wir dran, wie Gott ist, wer Gott ist, was er schon alles getan hat. Und ich glaube, dann können wir uns wirklich überzeugt dafür entscheiden, wir nehmen die Eroberer-Perspektive ein. Wir wollen keine Heuschrecken sein, die sich zurückziehen. Wir wollen mit Gott das gute Land einnehmen, das er für uns vorgesehen hat. Und dazu helfe er uns. Amen.